Deutschlandfunk, eine Welt.
Monatelang gab es Sticheleien, zuletzt auch öffentliche Drohungen. Gestern nun hat sich der Chef der Söldnergruppe Wagner zum offenen Aufstand entschlossen. Jewgeni Prigozhin lässt seine Soldaten gegen die russische Führung marschieren. In der Nacht haben die Einheiten Rostow am Don eingenommen, von wo aus der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine maßgeblich geführt wird. Nun soll nach dem Willen Prigozhins der Marsch auf Moskau und der Sturz von Verteidigungsminister und Generalstabschef folgen. Am Morgen hat sich Präsident Wladimir Putin an die Öffentlichkeit gewandt.
Das ist ein Schlag gegen Russland, gegen unsere Nation. Unsere Maßnahmen, um die Gefahr abzuwenden, werden hart sein. Wer sich bewusst zum Verrat entschieden hat, wer einen militärischen Umsturz vorbereitet hat, sich Erpressung und terroristischer Methoden bedient, wird unausweichlich bestraft werden. Er wird sich vor dem Gesetz und vor der Nation dafür verantworten. Die Armee und andere Staatsorgane haben dafür die notwendigen Befehle bekommen.
Soweit Russlands Präsident Wladimir Putin, der dem Machtkampf zwischen Prigozhin und der Führung der regulären Truppen lange tatenlos zugesehen hatte. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Herr Kellermann, was können Sie uns über den aktuellen Stand in diesem Machtkampf sagen?
Ja, klar ist, denke ich, dass die Söldnerarmee Wagner Rostow, wie Sie schon gesagt haben, weitgehend kontrolliert. Das sieht man auf Videos, die dort aufgenommen sind, wo sich der Söldnerchef Jewgeni Prigozhin frei bewegt und sich auch zur Lage in der Stadt äußert. Allerdings gab es vor etwa einer Stunde eine Explosion in der Nähe des Militärhauptgebäudes dort, wo sich Prigozhin aufgehalten hat. Leute rennen durch die Gegend, wie man sieht auf Videos. Und die Wagner-Söldner haben jetzt alle aufgefordert, sich zu entfernen von diesem Gebäude. Also ist nicht ganz klar, was da vor sich geht. Aber im Großen und Ganzen muss man schon davon ausgehen, dass die Behauptung, man habe da die Kontrolle von Seiten der Wagner-Gruppe, dass die richtig ist, sie ist auch nicht wirklich dementiert worden von dem Verteidigungsministerium. Was jetzt Woronesch anbelangt, eine Stadt, die dann schon deutlich weiter nördlich Richtung Moskau liegt, wo es auch heißt, die Wagner-Gruppe hätte dort die Kontrolle. Da ist wesentlich weniger bekannt bisher über diese Behauptung, die von vor allem von Reuters kam, von der Nachrichtenagentur. Was aber klar ist, dass es dort einen großen Brand gibt in einem Treibstofflager. Also möglicherweise gibt es dort im Moment Kämpfe zwischen Wagner-Söldnern und der Armee.
Sie berichten von Kämpfen mit der regulären Armee. Was wissen wir über das Verhalten der regulären Truppen? Unterstützen Sie den Verteidigungsminister oder laufen auch einige zu Wagner über?
Wir wissen da sehr wenig. Prigozhin behauptet oder hat vor einigen Stunden behauptet, dass etwa 60 bis 70 übergelaufen seien Soldaten. Das wäre natürlich noch nicht besonders viel. Er sagt, aber potenziell sei das die halbe Armee, die auf seiner Seite steht, also die Hälfte der Soldaten. Klar ist, Prigozhin hat sich Popularität verschafft in den vergangenen Monaten. Einmal durch seine militärischen Erfolge, aus russischer Sicht Erfolge, die Einnahme der Städte Soledar und Bachmut im Donetsk-Becken, auch wenn da sehr, sehr viele russische Soldaten bzw. seine Söldner gestorben sind. Und zum Zweiten durch diesen Umgang, den er hat mit seinen Söldnern, dieser vorgeblich scheinbar kameradschaftliche Umgang auf Augenhöhe, den demonstriert er immer wieder, aber den demonstriert er zwar, aber er scheint auch anzukommen bei diesen Leuten, nicht nur dadurch sieht man das, dass sich viele ihm angeschlossen haben, sondern eben auch an den Reaktionen. Das ist dieser Ton, den er trifft, wenn er sich mit Schimpfwörtern äußert, mit groben Umgangsformen und wenn er eben vor allem die Militärführung in Moskau kritisiert und sagt, die lehnen sich zurück in ihren Sesseln, denen geht's gut und wir sterben hier und bekommen nicht genug Munition. Das kam bei vielen Soldaten an und auch bei vielen Söldnern.
Den höchsten Blutzoll im Ukraine-Krieg haben bislang russische Soldaten aus den asiatischen Territorien bezahlt. Aber aus diesen Regionen gab es auch viel Kritik an der Führung in Moskau. Könnten diese Regionen sich nun Prigozhin anschließen?
Ich denke, die Gefahr oder diese Möglichkeit wird zumindest in Moskau nicht ausgeschlossen. Das heißt, die Angst besteht schon, dass diese Regionen sozusagen aufwachen und sehen, dieser Krieg wird auf unserem Rücken ausgetragen. Da gibt es ja viele Orte, wo eben jeder Zehnte mittlerweile Mann im wehrfähigen Alter eingezogen ist. Und da gab es auch immer wieder Bewegungen die nicht, natürlich nicht offiziell waren, sondern Untergrundbewegungen, zum Beispiel in Baschkirien. Das ist noch nicht ganz in Asien, aber es ist schon an der Grenze zu Asien, sind jedenfalls ärmere Regionen, wo es auch dann dadurch leichter ist, Soldaten einzuziehen, Männer einzuziehen, und wo die sich auch nicht so gut irgendwie verstecken können, weil eben jeder jeden kennt und die Familienbande sehr stark sind. Also dort gibt es diesen Protest schon gegen den Krieg, und die Tatsache, dass sich dort und in solchen Regionen mittlerweile auch Gouverneure zu Wort melden und sagen, wir stehen auf jeden Fall auf der Seite von Putin, dass sie das also sagen müssen, zeigt schon, dass man in Moskau die Befürchtung hat, diese Regionen könnten sich Prigozhin anschließen.
Prigozhin ist der Kopf der 2014 gegründeten Wagner-Söldnertruppe. Halten Sie es für denkbar, von der Struktur dieser über 20.000 Mann starken Truppe, dass man Prigozhin gegen einen anderen, dann womöglich wieder kremlnahen Führer austauschen könnte? Oder wäre mit Prigozhins Schicksal auch das Schicksal von Wagner besiegelt?
Ja, ich denke, dass man das nicht einfach machen kann. Also diese Leute, die Prigozhin da um sich gesammelt hat, sind ja zwei Gruppen, kann man sagen. Die einen sind die sehr hochprofessionellen Kämpfer, die auch in Afrika und Syrien zum Beispiel für ihn gekämpft haben. Und die zweite Gruppe, diese Strafgefangenen, die er aus den Gefängnissen geholt hat, die sind schon sehr auf ihn eingeschworen. Und man hat das Ganze ja einfach auf ihn abgeladen. Hat die schmutzige Arbeit gemacht für den Kreml, und da wollte man auch nicht so viel damit zu tun haben im Kreml. Deswegen hat man die reguläre Armee ja da nicht eingesetzt und konnte sie nicht einsetzen. Insofern sind diese Leute wirklich Prigozhins Leute und nicht irgendwie Leute des Verteidigungsministeriums. Es hat Absetzungsbewegungen gegeben, aber nur sehr kleine, dass mal jemand ins Ausland geflüchtet ist und dann erzählt hat, wie es bei Wagner intern zugeht und was Wagner auch anrichtet in den Gebieten, wo diese Söldnergruppe ist, also wo sie Terror verbreitet letztendlich. Aber es waren nicht viele. Das heißt, die Reihen sind ziemlich geschlossen. Ich denke, man kann nicht einfach Prigozhin durch jemand anders austauschen.
Einschätzungen waren das von unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Besten Dank für diese Analyse. Und wir bleiben bei der Bedeutung der Wagner-Truppen für das Ausland. Im Ausland, von denen unser Korrespondent gerade gesprochen hat, zur Strategie des Kremls, gehörte es ja in den vergangenen Jahren, Einfluss in strategisch wichtigen Regionen auch mit Hilfe eben der Söldnergruppe zu sichern oder den Einflussbereich zu erweitern. Bettina Rühl arbeitet als freie Journalistin in Afrika und ist gerade auch in Länder gereist, wo die Wagner-Gruppe aktiv ist. Mit ihr bin ich jetzt am Telefon verbunden. Schönen guten Tag, Frau Rühl.
Guten Tag.
Frau Rühl, nun haben die Wagner-Söldner nicht nur in der Ukraine an vorderster Front gekämpft, sondern sie sind seit Jahren weltweit für den Kreml im Einsatz, in der Zentralafrikanischen Republik, in Libyen, aber auch in Westafrika. Welche Funktion haben diese Söldnergruppen dort für die jeweiligen Regierungen bzw. Regime?
In jedem Land ist es etwas unterschiedlich. Also die Zentralafrikanische Republik ist eigentlich das einzige Land, wo die Wagner-Söldner einem gefährdeten Regime dabei helfen, an der Macht zu bleiben. Also da sind Wagner-Söldner seit 2018 und haben Präsident Touadera 2021 auch wirklich geholfen, gegen Rebellenangriffe an der Macht zu bleiben. In Mali ist es anders. Also da ist nicht eigentlich die Regierung bedroht, sondern versucht mit Hilfe jetzt von Wagner gegen islamistische Gruppen im Land zu kämpfen. Und da kann man eigentlich nur einen Begriff verwenden, den der Kollege Kellermann eben schon gesagt hat. Also da verbreiten sie im Grunde in diesem angeblichen Antiterrorkampf Terror gegen die Zivilbevölkerung. In anderen Ländern, also im Sudan, haben sie auf Seite dieser Rapid Support Forces gekämpft. In Mosambik haben sie mal versucht, islamistische Rebellen im Schach zu halten. Da waren sie aber nicht erfolgreich und dann nach wenigen Monaten wieder abgezogen. Und in Libyen zum Beispiel haben sie auf der Seite von Haftar, also einem Gegner der UN-anerkannten Regierung, gekämpft, waren da letztlich, muss man sagen, auch nicht erfolgreich. Sie haben versucht, für Haftar die Hauptstadt Tripolis zu erreichen, zu erobern. Das haben sie nicht geschafft. Also die Situation ist in jedem Land etwas unterschiedlich. Einheitlich ist, dass sie eben mit größter Brutalität gegen die Zivilbevölkerung vorgehen. Und das kann man ganz besonders jetzt auch in Mali beobachten.
Ja, bleiben wir noch mal beim Stichwort Mali. Sie waren unlängst dort in Westafrika, wo die Militärjunta die frühere Kolonialmacht Frankreich aus dem Land geworfen hat. So muss man es ja sagen. Nun geht es derzeit gegen die verbliebenen westlichen Truppen. Und in dieses Vakuum sind dann eben die Wagner-Einheiten gegangen. Was ist, Sie haben gerade schon von Terror gesprochen, was ist über Ihre Einsätze dort in einer Region, wo der Westen gegen den islamistischen Terrorismus kämpft, bekannt?
Ja, also der Westen hat da eine etwas andere Rolle. Also er kämpft nicht aktiv gegen den Terror. Das ist tatsächlich ein Vakuum sozusagen, was oder Frankreich hat gegen Terrorgruppen gekämpft, ist aber in diesem Zerwürfnis abgezogen. Es gibt eine Region, wo die Armee sehr massiv mit Wagner-Söldnern vorgeht. Und das kann man, glaube ich, gar nicht anders nennen, als dass da ganze Dörfer ausgelöscht werden. Das führt zum Teil dazu, dass da punktuell die Armee Erfolge erzielt, also dass islamistische Gruppen auch zurückgedrängt werden. Das sind aber alles keine Erfolge, die diese Regionen auch nur dauerhaft stabilisieren. Das heißt, die malische Armee, der malische Staat geht nicht in diese eroberten Gebiete zurück, kommt nicht mit Dienstleistungen zurück und so weiter, sondern letztlich kommen dann die islamistischen Gruppen auch bald wieder zurück in diese Regionen. Also der Preis ist sehr hoch auf dem Rücken der Bevölkerung, führt aber letztlich meiner Beobachtung nach nicht dazu, dass Mali, dass die Regierung sich dauerhaft stabilisieren würde.
Jetzt haben Sie schon von der Bevölkerung gesprochen. Wie reagiert die auf die Präsenz der Wagner-Truppen im Land?
Das Land ist groß und die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, also auch jeweils abhängig tatsächlich von der Geografie, wie nah oder wie weit entfernt sind die Menschen von dem, was sich da abspielt. Informationen darüber sind schwer zu bekommen. Die Regierung offiziell bestreitet überhaupt, dass Wagner im Land ist und spricht nur von offiziellen russischen Soldaten. Insgesamt scheint die malische Regierung und scheint auch Russland, scheint die Wagner-Söldner, also die eben nicht so genannt werden, aber doch großen Rückhalt in der Bevölkerung zu haben. Einerseits, aber andererseits ist eben halt auch nicht so sehr viel bekannt. Und im Norden, also da, der auch sehr umstritten und umkämpft ist, da ist die Bevölkerung auch eher gegen die Regierung. Also das kann man nicht so einheitlich für dieses Land sagen. Und was man auch wirklich sagen muss, das ist eine typische Rolle eigentlich auch von Wagner, dass sie die Regierung bei Desinformationskampagnen unterstützen. Das ist auch in Mali so. Berichte über Menschenrechtsverletzungen werden in aller Regel abgetan als Lügen des Westens, als Desinformationskampagnen auch der Vereinten Nationen. Und es wird eben andersrum, dann werden konterfalsche Informationen sozusagen auch über die Vereinten Nationen verbreitet, dass sie die Terrorgruppen unterstützen und so weiter, sodass die Bevölkerung also ziemlich klar scheint es im Moment in manchen Regionen noch hinter diesen Operationen steht und auch eher sagt, naja, die ganzen Getöteten, das wird schon die Richtigen getroffen haben, also eher dem Narrativ der Regierung da folgen.
Nun ist ein Zusammenbruch des Wagner-Imperiums, wenn man es denn so nennen will, ja nicht unwahrscheinlich, zumindest denkbar im Laufe dieser Auseinandersetzung, im Laufe dieses Machtkampfes. Müsste dann auch die malische Militärjunta um die eigene Macht fürchten?
Das glaube ich nicht. Also das, was für Mali, glaube ich, am hilfreichsten war, tatsächlich war ein militärisches Gerät aus Russland, also viele Hubschrauber, viele Kampfflugzeuge. Das hat die Armee tatsächlich in die Lage gesetzt, massiver vorzugehen. Aus meiner Wahrnehmung ist diese große Brutalität der Wagner-Gruppen eher destabilisierend, weil das natürlich die Bevölkerung in diesen Regionen auch eher in die Arme der islamistischen Gruppen treibt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn, also die malische Armee ihrerseits nämlich geht bei weitem nicht derart brutal vor. Und so, dass ich mir vorstellen könnte, wenn wieder etwas militärischer gekämpft wird und nicht einfach bloß durch die Ausübung von Terror, dass das eher stabilisierend als destabilisierend wirken würde.
Einschätzungen waren das von Bettina Rühl. Sie arbeitet als freie Journalistin in Afrika und war zuletzt unter anderem auf Recherchereise in Mali. Besten Dank für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.